Also mein Plan oder mein Ziel letztendlich war es immer, uns Erwachsenen zu helfen, das Kind zu verstehen. Und damit dem Kind eine Möglichkeit zu bieten, einen anderen Weg des Heranwachsens, gerade im Bildungssystem, zu geben. Es gibt auch den zweiten Teil natürlich, das ist der Parenting-Teil, die Elternschaft, wo auch ganz viel Begleitung sein kann und darf. Aber natürlich kommend aus der Pädagogik war für mich die Faszination das Kind im Bildungssystem. Und
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Willkommen, liebe Marion Hopfgartner. Du bist heute bei mir zu Gast in Papa Hamsterrad, Servus Berufung, und ich freue mich, dass du da bist.
Danke, liebe Claudia, für die Einladung. Schon allein der Titel deines Podcasts ist einfach genial. Das Hamsterrad, das wollen wir gerne hinter uns lassen. Bin voll mit dabei.
Na, nicht sag, dass du aus eigener Erfahrung sprichst.
Ja, wahrscheinlich, ja. So, ja, natürlich haben wir alle unsere Tretmühlen und Hamsterräder, in denen wir uns drehen. Und aus Gewohnheiten sich zu befreien, ist immer die große Herausforderung.
Ja, genau. Liebe Marion, kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Rechtsanwalt.
Rechtsanwalt, okay.
Ja, ich war ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch, ja, und wollte Rechtsanwältin werden. Und mein damaliger Hauptschullehrer hat meine Mutter in die Schule bestellt und hat gemeint, reden Sie das dem Mädel aus, die ist nicht gescheit geworden. Da muss man viel lernen, das schafft's nicht.
Da kannst du auch gratulieren für solche Pädagogen, oder?
Ja, es ist, hat vielleicht damit zu tun, warum ich heute tue, was ich tue, sozusagen. Ja, ja, weil natürlich gewisse Erfahrungen im Leben die Frage stellen, ob es so sein muss. Es gibt natürlich auch ganz viele andere positive Beispiele, gell? Also, wo Lehrer einfach auch großen Einfluss genommen haben und Lehrerinnen und Menschen dadurch Dinge gemacht haben, die sie sich vielleicht nicht zutraut haben. Aber natürlich, ja, also gerade jetzt systemische Schule hat immer einen Touch von Struktur, die halt einer Norm entspricht und halt auch einer Entwicklungstabelle und einer Bewertungstabelle, und entweder man passt rein oder nicht, ja, dass wir natürlich ein Leben der Motivation letztendlich haben, das gestaltet, was dann aus uns wird, und ob wir jetzt die Glücksten in der Schule sind, aber trotzdem unser Leben nicht in den Griff kriegen oder umgekehrt, ist natürlich noch einmal der Teil, der im Schulsystem nicht sehr beachtet wird.
Das stimmt. Also was war dann daher der Plan, wie es weitergehen sollte, schulisch?
Ja, der Plan war, dass ich mit 14 Jahren entschieden habe, ich werde Elementarpädagogin und Sozialpädagogin, hat sich dann später auch eröffnet. Früher hat das Kindergartenpädagogin und Horterzieherin geheißen. Ja, Titel verändern sich auch manchmal. Und also die Ursprungsidee war mit Kindergarten, dann war ich 2 Jahre in der Kindergartenschule, und dann gab es die Möglichkeit, parallel noch den Hort dazu zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, die Ausbildung von 3 bis 15 Jahre. Ich habe 46-Stunden-Woche Schule gehabt.
Wahnsinn.
Ohne Lernen. Und Samstag, also Montag bis Samstag Schule, Samstag 12 Uhr ging mein Bus ins Waldviertel von St. Pölten. Und am Montag in der Früh um 6 ging er wieder runter nach St. Pölten, war mit 14 Jahren im Internat. Und für mich war das damals ganz normal, dass man 46 Stunden in der Schule sitzt, daneben noch für Schularbeiten lernt und der Tag angefüllt ist. Ich glaube, heute, ja, ist das gerade mit dem Samstag kein Thema mehr. Aber damals war das noch ganz üblich. Also ich gehöre zum älteren Eisen.
Ja, ich bin auch noch in den Genuss von Samstag gekommen. Wir hatten jetzt erst 40-jähriges Matura-Jubiläum, wo man mich wieder daran erinnert hat, dass das so war, ja.
viele Jahre, ja.
Ja. Okay, das heißt, du warst dann Elementarpädagogin und Hortpädagogin, und wie ist dann weitergegangen? Hast du den Beruf auch ausgeübt, weil ungefähr 80% üben ihn ja nicht einmal mehr aus dann.
Naja, ich wollte ihn eigentlich jetzt auch nicht intensiv ausüben, weil natürlich das Thema Rechtsanwalt, auch wenn der Herr Lehrer gemeint hat, das schaffe ich nicht, immer in meinem Kopf war. Und das war einfach etwas, was ich unbedingt machen wollte. Und meine Idee war dann, 4 Jahre in die Berufstätigkeit zu gehen. Damals, ich glaube, das gibt es eh bis heute, gab es dieses Selbsterhalterstipendium, wenn man 4 Jahre berufstätig ist. Meine Eltern, sie kommen aus einer klassischen Arbeiterinnenfamilie und da ist das sozusagen jetzt mir auch wichtig gewesen, dass meine Eltern da nicht weiter Kosten tragen. Die hatten sie während meiner Schulzeit ausreichend, wirklich sehr, sehr viel übernommen, damit mir das möglich war, das zu tun. Und ja, und somit war klar, ich gehe jetzt einmal 4 Jahre arbeiten, natürlich in dem Beruf, in dem ich maturiert habe, als Kindergartenpädagogin, und dann geht's für mich auf die Uni. Und ja, und dann bin ich eben mit 19 Jahren damals bei einem sehr spannenden Jobinterview gesessen. Beim Herrn Magister Gößler war das damals. Das kann ich mich nur erinnern, weil das so als Jobinterview habe ich nie wieder in meinem Leben gehabt. Und zwar bei der Volkshilfe Niederösterreich und hatte ein 5-stündiges Jobinterview,
Ah, wie der.
wo er alle Fragen gestellt hat von was mache ich, wenn ein Kind sich auf Boden schmeißt, was mache ich, wenn ein Kind nicht essen will und, um dann zu verifizieren, ob ich geeignet bin und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, nämlich ob ich geeignet bin für eine Leitungsrolle. Ich bin mit 19 Jahren bereits Leitung einer zweigruppigen Kinderbetreuungseinrichtung in Niederösterreich geworden.
Oh, sehr cool. Das heißt, du bist gleich als Leitung eingestiegen, oder?
Genau, frisch von der Schule. Habe dann natürlich versucht zu verheimlichen, wie alt ich bin und wie wenig Erfahrung ich habe. Bei den Eltern klarerweise. Es kommt nicht so gut. Und genau, mich älter angezogen, älter gemacht, schaut, dass ich selbstbewusster auftrete. Ja, hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Also bis heute ist das eine Zeit, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnere. Die Volkshilfe hatte auch wirklich einige Einrichtungen in der Region. Ich war in Gensandorf und daneben ja in Straßhof gab es dann einige Kolleginnen, die man auch, mit denen man sich sehr gut vernetzt haben, wo man immer wieder anrufen konnte. Das war richtige, damals schon so ein Buddy-System, kann man sagen. Und ich meine, die Zentrale war sehr weit weg und dadurch durfte man auch auf der einen Seite viel machen, musste aber auch viele Kompetenzen erwerben und das war schon wirklich ein enormes Wachstum. Also mein Leben war immer auf Wachstum ausgerichtet.
In jeder Hinsicht, ne? Auch bei den Kids natürlich auch, ne?
Genau.
Und wie hast du dir da getan bei dieser in dieser Leitungsrolle?
Die Leitungsrolle, da sage ich immer, also meine erste Mentorin hat das eigentlich immer gesagt, Maren, du hast noch den Vorteil deiner jugendlichen Leichtsinnigkeit. Also man verzeiht dir noch viel, weil du einfach jung bist. Und ich bin da eigentlich total naiv dran herangegangen, habe auch damals Konsequenzen nie so einschätzen können. Und für mich war das einfach ganz, also es war jetzt wirklich so, dass man dachte, ich mache das und ich schaffe das. Und eher fraglich oder wo sich sehr schnell eine Frage aufgetan hat, war in der Betreuung der Kleinkinder, weil meine Ausbildung, die Ausbildung damals ging von 3 bis 15 Jahren und ich habe eine Kleinkindgruppe übernommen und als Leitung steht mir natürlich auch in der Gruppe und habe das erste Mal in meinem Leben, 19 Jahren war ich auch noch keine Mama, Verwandte hatte ich auch nicht, rund um mich herum die Kinder haben, habe ich das erste Mal Kinder unter 3 Jahren begleiten dürfen. Gerade halt so wirklich auch 12 Monate, 18 Monate. Heute sind sie alle größer gewachsen als ich, die meisten, wenn ich sie wieder treffe. Also es ist jetzt doch schon 1997, habe ich die Berufstätigkeit angetreten. Und da ist mir sehr schnell bewusst geworden, entweder bin ich unfähig oder wir haben was gelernt, was man in der Praxis nicht anwenden kann. Also das war eher so mein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, das passt nicht, das funktioniert überhaupt nicht, das, was wir da gelernt haben oder wie wir das im, man geht ja durch die 5-jährige Schule ja sehr viel auch ins Praktikum, wöchentlich, man hat Wochenpraktika und nichts davon war umsetzbar. Also ich habe mich wirklich eher gefühlt, als würde ich gerade das erste Mal in einer Gruppe stehen. Und das Spannende war, niemand wusste, wie es geht. Niemand wusste es. Also wenn ich gesagt habe, bitte, wie macht ihr das? Ja? Es war nicht wirklich, da gab es nichts. Und das war eigentlich erschreckend für mich.
Naja. Und wie bist du dann an die Aufgabe herangegangen? Wie hast du das dann gelöst?
Sehr viel Versuch und Irrtum.
Ja. So wie Eltern auch.
Ja, genau. Richtig. Also, da ist eigentlich was peinlich, ob das als Pädagogin sagt, oder? Aber ja, es war damals so. Ja, es gab eigentlich in Österreich im Kleinkind- oder im frühkindlichen Bereich gab es keine Ausbildung. Habe mich dann auch umgeschaut nach Weiterbildungen. Es gab eigentlich nichts. Und es gab eigentlich gar nichts. Also ich habe alles für Hort, für Kindergarten. Bis heute, interessanterweise, ist es so, dass die meisten Ausbildungen und Weiterbildungen für Kinder ab Kindergartenalter oder ab 2,5 Jahren, was jetzt jedes neue Kindergartenalter ist, kann man sagen, geeignet sind. Also für 12 Monate, 18 Monate alte Kinder, Kleinkinder, die haben wir zwar in den Betreuungseinrichtungen, aber sie werden ganz selten mitgedacht. Ja, also wenn ich dazu an den klassischen Morgenkreis, den kennt jeder noch vom Kindergarten, denke, ja, da sitzt man sich zusammen, singt Lieder. Jetzt 12 Monate altes Kind, jetzt muss man sich das mal wirklich vorstellen. Und jede Mama kann sich das vorstellen, jeder Papa. Wenn sein 12 Monate altes Kind auf einem Sessel sitzt eine Viertelstunde und Lieder singen soll, das ist doch jedem klar, dass das so nicht passen kann. Ja?
Ja.
Ein 12 Monate altes Kind sitzt oft noch nicht einmal sicher am Stuhl.
Ja.
Das ist einfach weit weg von einer realen Welt des Kindes, was da das Bildungsangebot damals halt auch war. Genau.
Ja. Okay, und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich mich auf eine sehr lange Reise gemacht mit sehr vielen Umwegen, weil, wie wir wissen, geht der Weg selten geradeaus. Habe ich mir natürlich gedacht, dass es geradeaus geht. Also ich habe mir gedacht, okay, meine 4 Jahre mache ich jetzt. Dann gehe ich studieren. Jetzt brauche ich alles nicht mehr dann sozusagen. Dann mache ich meinen Rechtsanwalt und meine Rechtsanwältin. Und dann kämpfe ich für die Gerechtigkeit der Menschen. Das war so mein Zugang. Mhm. Und ja, dann hat mich aber der Beruf sehr gefangen genommen und ich wurde sehr bald eingeladen, in die Personalvertretung einzusteigen, weil ich natürlich frech war, weil ich ja eigentlich geplant hatte, nicht lange zu bleiben, also konnte ich ruhig frech sein. Das heißt, bin dann eingeladen worden in die Personalvertretung, habe dann parallel zu meiner Tätigkeit auch begonnen, mit den Kollegen und Kolleginnen der Personalvertretung 1400 MitarbeiterInnen zu vertreten, der Volkshilfe Niederösterreich. Es war sehr, sehr spannend. Es gab eigentlich immer was Neues dazu, die ganzen Jahre. Und es war wirklich so faszinierend, diese Welt zu sehen, die so weit weg ist von dem, was man mit den Kindern erlebt, also dieser Kontrast einfach auch. Und dann wieder, ich sage das bis heute, für mich einfach entspannend, mit den Kindern zu sein, ja, in die Gruppe zu gehen und mit ihnen zu sein, im Gegensatz zu diesem Management-Teil. Ja. Und ja, und eines Tages hat die Volkshilfe Niederösterreich sich in die Service Mensch GmbH verwandelt und wir haben eine Umstrukturierung gehabt von Verein zu GmbH, Aufsichtsrat, mit 24 Jahren im Aufsichtsrat als Personalvertretung, eine der AufsichtsratmitgliederInnen gewesen und habe mich plötzlich an einem Ort gefunden, der gar nicht geplant war. Und ja, damals sehr jung, also so mit 24 war ich dann eigentlich, kann man sagen, bin ich eingetreten in den Aufsichtsrat und war mit noch ganz anderen Themen konfrontiert und auch ja einfach überwältigt auch zum Teil von den Möglichkeiten, die Türen, die sich mir geöffnet haben, was ich ja eigentlich nie für möglich gehalten habe.
Mhm.
Und dann habe ich den Rechtsanwalt eigentlich relativ schnell vergessen gehabt. Dann war ich fasziniert von der Welt des Managements, weil an die habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Wie gesagt, eben, also in meinem Umfeld gab es keine Unternehmer oder Unternehmerinnen.
Mhm.
Somit war das etwas wirklich ganz Neues und das hat mich einfach gefesselt, gefangen genommen und es war für mich klar in dem Bereich, ich möchte etwas schaffen, wo wirklich auch ein Unternehmen oder wo etwas, ja, wo ich einfach auch eine große Rolle spielen darf. Das war mir wichtig im Sinne von einfach auch der Begleitung der Kinder und der Überlegung, wie können wir Dinge anders machen.
Mhm.
Und das ist noch einen langen Weg, ja.
Darf ich mal eine Frage dazwischen stellen? Und zwar, wie viele weibliche Kollegen hast du im Vorstand gehabt?
Naja, die Personalvertreterinnen weil es sind ja bei den sozialen Berufen, kann man sagen, hat man meistens um die, ich kann die Quote gerade jetzt im Moment nicht sagen, weil damals war es sicher so, dass 98% Frauenanteil war. Ja?
Ja.
Demnach kamen natürlich die meisten PersonalvertreterInnen, also wir haben 4 freigestellte PersonalvertreterInnen gehabt in der damaligen Zeit und die waren alle weiblich. Das ist einmal das. Ja, wir sind auch im Aufsichtsrat gesessen. Ansonsten gab es noch eine Dame aus der Politik und der Rest war männlich besetzt. Und das Alter, das ist nur eher das Spannende. Also ja, ernst genommen hat mir die ersten Monate mal niemand, weil natürlich mein Alter ganz anders war als das Durchschnittsalter war um die 50 bis 55 und damit natürlich mit 24 Jahren war ich schon eindeutig sichtbar unterschiedlich. Also da war die Unterschiedlichkeit sehr gut sichtbar im Alter, ja.
Okay. Gut. Also das heißt, du hast dich auf eine Reise begeben, weil du wolltest etwas anders machen. Was hast du denn da gemacht auf dieser Reise?
Die große Frage meines Lebens ist immer die Frage des Wie gewesen.
Mhm.
Also die Frage des Warum war mir immer sehr schnell klar für mein Leben. Warum will ich das machen? Aber die Frage Wie, die hat mich fasziniert. Weil etwas zu machen, auch jetzt im Sinne, sei es jetzt Personalvertretung, sei es jetzt in der Entwicklung der Pädagogik, die heute ja auch präsent ist in Österreich, die ich entwickelt habe, dass ich das machen will, war klar. Ja, also das heißt schon 1998 bin ich mit einer Kollegin draußen im Hof gestanden in der Pause und habe gesagt, was wir hier machen, das ist nicht richtig, das passt nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, passt das schon wieder besser, wie willst du das denn? Und das war so der Beginn dieser Wie wieder, ja, wie, ich weiß es nicht. Ja. Und ich bin dann sehr involviert, wenn es keine Lösung gibt. Also alles, das gelöst ist, ist sehr langweilig für mich. Bin ein sehr neugieriger Mensch und die Frage, wie mache ich es anders, hat mich auf jeden Fall einmal zur Wissenschaft geführt, mit der ich mich ja nicht auseinandergesetzt habe vorher. Also in der Berufsausbildung war es nicht notwendig, wissenschaftliche Studien zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, die Teilbereiche der verschiedensten Wissenschaften im Elementarbildungsbereich kennenzulernen. Also all dieser Teil, das war einfach absolutes Selbststudium. Weil die Frage natürlich, wie machen es andere, hat gezeigt, okay, es gibt jetzt da mal nicht viele andere. Es gab natürlich Methoden, aber die waren jetzt nicht so offensichtbar. 1998, 2000, da war das Internet auch noch nicht das, was es heute ist, muss man auch sagen. Ja.
Ja.
Das heißt, da gab es natürlich noch andere Wege, musste man einen längeren Weg gehen, bis man zu einem Ergebnis kam. Und so genau hat es mich vor allem zu der Wissenschaft gebracht, sehr stark nach Amerika. Dort gab es schon sehr viele wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Dann auch natürlich in die reformativen Pädagogiken, wie machen es die, wobei auch die Montessori, Waldorf, also all die bekannten alternativen oder reformativen Pädagogiken, die haben eigentlich nur was ab 3 Jahre gehabt. Also zu dem Zeitpunkt gab es nichts für Kinder unter 3 Jahre.
Mhm.
In dem Bereich Bickler, das heute auch sehr bekannt geworden ist, das war kein Name damals, der ist einfach nicht aufgeschienen, nicht in den Unterlagen, die wir Zugriff hatten. Das war damals auch nur Anfangsprodukt. Und genau, und die Frage wie und dieses Versuchen und sich irren, wieder ein bisschen studieren, sich wieder ein bisschen Wissen anzueignen, dann das wieder in die Praxis zu bringen und immer zu schauen, okay, Wissenschaft sagt, das verursacht Stress. Okay, was müssten wir anders machen, damit kein Stress entsteht? Und so wirklich Schritt für Schritt das einfach auch zu testen, zu probieren und enorm viel zu reflektieren. Also was auf dieser Reise sicher passiert ist, ist, dass ich ein sehr reflektierter Mensch geworden bin. Und was sicher auch passiert ist, dass ich weiß, dass alles hier beginnt und hier endet. Also bei all den Schauplätzen, die da draußen wirken, haben sie doch immer damit zu tun, wie reagiert man auf die Schauplätze, und das hat wieder mit mir als Person zu tun. Bin einen sehr intensiven Weg der Persönlichkeitsentwicklung gegangen, was sehr viel auch damit zu tun hatte, dass ich lange Zeit dieses Gefühl hatte, dass ich eventuell nicht in der Lage bin oder nicht geeignet bin für diese Tätigkeit. Und ich eigentlich das Kind verstehen lernen musste und in dem Prozess natürlich auch hinschauen, in meine Kindheit geschaut habe und geschaut habe einfach auch, was ist das Kind? Was steckt wirklich im Kind drinnen? Oder was steckt jetzt als Erwachsener noch bei uns drinnen als Kind? Und wenn man sich dann manchmal so Situationen anschaut, auch im Alltag, wir jetzt selber oder auch mit anderen Menschen, dann erleben wir ja sehr oft Situationen, wo man sich im Nachhinein fragt, wie alt war ich jetzt gerade bei der Reaktion?
Ja.
War jetzt gerade stur wie ein Dreijähriges oder war jetzt gerade wie ein Pubertierendes? Ja, so merken wir, dass wir ja nicht in allen Teilbereichen unseres Lebens erwachsen geworden sind. Ja, wir sind körperlich gewachsen, aber nicht überall erwachsen geworden. Und das natürlich wirkt sich heute noch in unserem Leben aus, zum Teil auch in unseren Beziehungen aus. Und da, das war so ein ganz intensiver Teil, mit dem habe ich mich sehr lange beschäftigt, einfach auch, was macht denn, wo bin denn ich nicht erwachsen geworden? Wo bin ich nicht gereift? Ja, im Englischen sagt man da einfach zu einem mature personality, auch so eine gereifte Persönlichkeit geworden. Und wo habe ich auch noch was nachzuholen, um einfach auch, ja, diese Tätigkeit auch gut machen zu können?
Mhm.
Was ich dabei gar nicht bemerkt habe, ist, dass natürlich das auch im Management und als Unternehmerin sehr, sehr wichtig ist, dass man über diese Schatten der Trigger springt, einem nach dem anderen, um auch, wenn man einfach eine gereifte Persönlichkeit ist, kann man ganz anders begleiten, leiten oder führen, als wenn man das nicht ist. Und das merke ich heute, es tut mir leid, wenn ich den Vergleich sage, im Kindergarten und in der Kleinkindgruppe genauso wie in Unternehmen in den Führungsebenen.
Ja. Also man hört ja auch gelegentlich von Führungskräften, dass das Team wie im Kindergarten ist oder so, gell? Das ist schon, ja, kann vorkommen, ja. Okay, also ja. Dass du dich da sehr weiterentwickelt hast, dich richtig schlau gemacht und dich auch persönlich weiterentwickelt. Und was war dein Plan? Was hattest du vor mit diesem Wissen, das du dir da erarbeitet hast?
Also mein Plan oder mein Ziel letztendlich war es immer, uns Erwachsenen zu helfen, das Kind zu verstehen.
Mhm.
Und damit dem Kind eine Möglichkeit zu bieten, einen anderen Weg des Heranwachsens gerade im Bildungssystem zu geben. Es gibt auch den zweiten Teil natürlich, das ist der Parenting-Teil, die Elternschaft, wo auch ganz viel Begleitung sein kann und darf, aber natürlich kommend aus der Pädagogik, war für mich die Faszination, das Kind im Bildungssystem. Und was ich einfach auch ganz oft bemerkt habe, ist, das sind diese strahlenden Augen. Die Kinder, die so neugierig sind und alles entdecken. Und irgendwann verschwinden diese Augen. Und heute gibt es natürlich noch mehr Gründe als früher. Stichwort Handy.
Hm.
Aber es hat schon auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir Strukturen bauen, die einfach so viel Neins und so viel Hindernisse darstellen zur Potenzialentwicklung, dass einfach ein gewisses Abstumpfen im Laufe der Zeit passiert. Interessanterweise, wenn man sich die Studien anschaut, ist es eigentlich erschreckend. Zum Beispiel gibt es Studien, ich kann es jetzt leider nicht auswendig nennen, auf das habe ich mich gar nicht vorbereitet, weil deine Fragen so spontan sind oder die es einfach spontan ist. Es gibt eine Studie, wo sichtbar wird, dass schon, ich weiß nicht, 70% oder 80% der Mädchen mit 5 Jahren nicht mehr im Kopf haben oder gar nicht mehr die Idee haben, einen technischen oder wissenschaftlichen Beruf zu ergreifen.
Wahnsinn, oder?
Und es ist so schwierig, so schwierig, und ich sehe das in meinen eigenen Bildungseinrichtungen, dieses Rollenspiel Küche wegzukriegen von den Mädchen. Ich frage mich, ob wir überhaupt keine Küche mehr haben sollten im Kindergarten. So, jetzt habe ich ein paar gleich verärgert, glaube ich. Die Kinder, und jeder sagt, ja, die lieben es so. Und die Mädchen sind in der Küche, ja. Aber welche Idee, ich meine, es ist okay, es spricht ja nichts dagegen, aber welche Idee, wenn das Kind, das Mädel, die meiste Zeit seiner Zeit mit Puppen und Küche verbringt, hat das die Idee, Wissenschaft, Experimentieren, Labor, Technik, Schrauben? Wir gestalten, wir müssen wirklich neu denken, auch die Potenzialentwicklung der Kinder. Und viele dieser Beispiele, zum Beispiel gibt es auch mittlerweile, ist bekannt, dass Zehnjährige in ihrem auf ihrem Bildungsniveau sich um 3 Jahre unterscheiden können. Und das ist viel, das ist enorm viel. Und was da einfach auch an Potenzialentfaltung verloren geht. Und die Kinder, die sind nicht dumm, die da jetzt nicht mit können. Die bräuchten einfach einen anderen Weg des Lernens. Und wir vergeuden da letztendlich Potenzialentfaltung, aber auch Zukunftspotenzial. Das heißt auch jetzt für den Standort Österreich, jetzt allein als Wirtschaftsstandort, was da einfach auch möglich wäre, wenn diese Menschen, also wenn wir schaffen, dass mehr Menschen in eine Entwicklung kommen, die ihnen wirklich die Möglichkeit gibt, das, was sie einfach, wo sie ihre Stärke haben, zu leben. Ja? Und das in der Schule, man braucht nur an die Schule denken. Ja? Wenn jemand extrem gut ist in Deutsch und schlecht in Mathe, was muss er lernen den ganzen Tag? Womit muss er sich beschäftigen? Mit Mathe. Mit dem, was er nicht kann.
Ja.
Das, was er gut kann, das, wo seine Stärke ist, die Sprache und das. Das darf er hin und wieder mal machen. Den Rest, das sitzt er stundenlang am Doktor. Ja, und das ist einfach die Orientierung ist einfach nicht mehr passend für das 21. Jahrhundert. Ich bin davon überzeugt, dass wir Bildung wirklich neu denken müssen und das, was wir bis jetzt gemacht haben, im 20. Jahrhundert lassen müssen. Es ist einfach eine andere Welt, allein schon mit künstlicher Intelligenz, mit digitalen Medien, mit der Globalisierung, mit den Möglichkeiten. Muss man viele Dinge nicht mehr machen, weil es schon gemacht wird von einer künstlichen Intelligenz. Die Veränderung der Berufe, alles das, was da einfach auch kommt, der Fachkräftemangel, wenn wir in die Richtung schauen, das zeigt letztendlich alles, das schreit nach einer anderen Bildung. Mhm. Und Bildung ist nichts, was in der Schule beginnt, sondern Bildung ist etwas, was mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Mhm.
Den Satz klaue ich dir, ja. Den machen wir zum Aufhänger von dieser Folge. Okay, also wie hast du dir dann vorgestellt, dass du das System reformierst?
Ja, naiv wie jeder. Ich meine auch, ich schreibe einfach ein Buch, ja.
Okay.
Da schreibe ich jetzt mal die wichtigsten Dinge rein. Und dann mache ich dazu einen Vortrag bei den Pädagoginnen, dann sind die alle Feuer und Flamme und dann passiert das eh von ganz allein. Brauche ich gar nichts mehr tun.
Ja, und so ist es wahrscheinlich auch gewesen, oder?
Wir haben es noch nicht geschafft, also leider nein, um es so zu sagen. Genau, das ist letztendlich ein sehr schnell sichtbar geworden für mich, dass im System Veränderung kaum möglich ist. Ja, also es hat jetzt mit verschiedensten Aspekten zu tun und dass es auch vielleicht ein Jahrhundert braucht und dann hoffentlich brauchen wir nicht schon wieder neue Wände, um das Verständnis auch zu entwickeln. Ja? Auch ich verstehe es nicht 100%, ja, was es immer braucht. Weil dazu braucht es einfach einmal Menschen, die bereit sind, einen anderen Weg zu gehen und anders zu denken. In dem Moment, wo jemand in der Struktur bleiben möchte oder Dinge machen möchte, wie sie waren, in dem Moment kann man es natürlich nicht neu denken.
Mhm.
Auch gar nicht, also viele tun ja schon ganz viel. Es gibt ja ganz viele, die viel tun. Und es gibt immer wieder jetzt auch wirklich großartige Berichte von Schulen und Bildungseinrichtungen, Kindergärten, die da wirklich ganz aktiv auch jetzt vortreten und andere Dinge machen, weil es einfach nicht mehr anders geht. Aber es ist halt immer dieser heiße Tropfen am Stein.
Mhm.
Es braucht sehr viel Bewusstseinsarbeit und dazu braucht es einfach auch viele Menschen, die darüber reden.
Mhm.
Es braucht Kontinuität und was ich dann auch lernen durfte, man muss es vorzeigen, dass und wie es geht.
Mhm.
Und das war eigentlich dann der Schritt, den ich nie machen wollte. Also ich wollte das immer nur wissend weitergeben, lehrend weitergeben. Und irgendwann war klar, wir brauchen unsere eigenen Einrichtungen, unsere eigenen Bildungsstandorte. Und das war letztendlich der Beginn einer ganz neuen Reise, die ich überhaupt nicht auf meinem Bildschirm hatte, wo man dann wirklich auch in Burgersdorf, Wiener Neustadt und in Kooperation mit der Stadtgemeinde Tulln auch in Langenlebern begonnen haben mit der Kleinkind Begleitung nach der TLI-Pädagogik, das heißt die Pädagogik zusammengestellt und jetzt auch wirklich umgesetzt im Alltag. Und ja, also es ist wirklich, also es gibt keinen schöneren Tag für mich als den, wo ich in die Einrichtungen gehen darf und einfach sehen kann, wie sich das entfaltet. Und jetzt eben im nächsten Schritt kommen jetzt auch die Kindergärten dazu. Und ich hoffe auf die Schule. Das ist natürlich immer auch eine Geldfrage. Schulen kosten halt sehr viel Geld. Und wenn sie privat sind, dann hat das natürlich auch immer eine gewisse Kosten, einen gewissen Kostenfaktor für Eltern, aber auch für den Hersteller.
Ja, natürlich. Aber damit sich unsere ZuhörerInnen da mehr darunter vorstellen können, was macht ihr anders? Was ist bei euch anders?
Wir haben 5 Säulen. Die kann jeder zu Hause anwenden in seinem Leben. Wir können sie im Business anwenden, wir können sie als Mama, als Papa anwenden, wir können sie in der Pädagogik anwenden. 5 Säulen, die gesamt das Wort LILEG, The LILEG Idea, TLI ergeben. LILEG steht für lebensnah entwickeln. Mhm. Jeder von uns weiß es. Wir können 100-mal von der Freundin hören, mach das so nicht oder tu das nicht wieder. Es geht nicht. Wir müssen es erleben, um zu verstehen, dass es anders ist. Jugendliche müssen die Dinge selbst durchleben. Wir können ihnen Lernwege nicht abnehmen. Mhm. Alles letztendlich. Je älter wir werden, desto mehr erkennen wir, dass theoretisches Wissen gut ist, um sozusagen auch wirklich, ja, um eine Basis zu haben. Aber wir müssen es dann durchleben. Und ganz oft haben wir die Situation, ah, jetzt verstehe ich, was der mir damals sagen wollte. Mhm. Und der oder die hat das nämlich damals schon erlebt gehabt. Ja, das war lebensnah. Das war ganzheitlich. Und das ist die erste Säule. Es gibt bei uns nichts, das nicht lebensnah ist. Es muss ganzheitlich erfassbar sein. Das Kind muss es tun, es muss es erleben. Alles Lernen basiert auf dem Erleben. Mhm. Und die zweite Säule ist das Erkennen von Stärken. Das ist diese Potenzialorientiertheit. Das heißt, wir schauen jetzt nicht auf eventuelle Schwächen oder Mängel, Entwicklungsmängel oder was das Kind nicht kann, sondern wir schauen immer darauf, was da gerade passiert. Und das, glaube ich, wäre einer der größten Erfolge des gesamten Bildungssystems, wenn wir das schaffen, dass wir mehr die Stärken, die Potenziale der Kinder in den Vordergrund stellen, die Talente und das einfach aufzeigen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass es nicht Kinder gibt, die eventuell in einem im sprachlichen Bereich ein bisschen länger brauchen und so weiter und wo man vielleicht wirklich auch hinschauen muss, sondern es geht einfach nur darum, wo richte ich meinen Fokus hin? Das beginnt jetzt beim Kleinkind schon dort, wo ich sage, richte ich den Fokus drauf, dass das Kind jetzt schlimm ist, weil es beißt? Oder richte ich meinen Fokus dorthin, wo ich sage, das Kind hat die und die großartigen Fähigkeiten, das kann es schon sehr gut. Und das eine, da ist gerade dabei, das zu lernen. Mhm. Und das ist beim Schüler genau das Gleiche. Wenn ich heute ein Gespräch mache mit einem Schüler und mit den Eltern, hoffentlich gemeinsam, und mal aufzähle, was eigentlich das Kind großartig schafft und wo man sieht seit dem letzten Mal, wo enorme Entwicklungsschritte, enorme Fortschritte, Lernschritte passiert sind, was jetzt einfach auch besser funktioniert, wenn wir auch die Verhaltensweisen mit einbeziehen. Und dann einfach nur darauf hinweise und sage, ja, in dem Bereich, da wollen wir dranbleiben, weil da gibt es noch Herausforderungen, die wir meistern müssen. Ja, und dieses Weg von diesem, ja, das kann er nicht und deswegen müssen wir jetzt alle drauf achten, ist eine schmale Gratwanderung. Auch jetzt habe ich wahrscheinlich wieder, wenn der PädagogInnen drunter sind, die zuhören mal gleich, um Gottes Willen, man muss Entwicklungsverzögerungen natürlich rechtzeitig und Therapien und sonstiges machen, stimmt natürlich, aber wo ist der Fokus? Ja, wie betrachte ich das Kind? Ist das Kind für mich nur mehr ein Sprachproblem oder ein ADHS-Problem oder ein Autist? Oder ist es ein vollwertiger Mensch, der halt in verschiedenen Bereichen gerade noch Entwicklungsmomente nicht geschafft hat oder da noch am Weg ist, die zu schaffen? Und im Erwachsenenleben genau das Gleiche. Wenn ich heute Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen habe und ich sehe, was sie Großartiges tun und dann sage ich, schau mal, dieser eine Punkt, ja, da sind wir noch nicht dort, wo wir sein sollten. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass du dorthin kommst. Ich möchte, dass du das erreichst. Ich möchte, dass du das schaffst. Ich sehe deine Qualität. Ich sehe deine Vorteile. Lass uns diesen einen Schritt noch gemeinsam schaffen. Ja, der ist wichtig. Dann ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich mir die Kollegin oder den Kollegen hole und sage, du, jetzt ist ja das schon wieder passiert, jetzt habe ich das schon 15 Mal gesagt, wenn das jetzt nicht besser wird, dann müssen wir uns voneinander trennen. Ja, also die Frage, wie nehme ich Menschen mit, wie die Frage ist, wie die zweite Säule. Die dritte Säule ist die Leichtigkeit durch die Vielfalt. Und zwar ist es so, dass das Gehirn ein Leben lang, das haben wir jetzt in der Neurobiologie ein bisschen drinnen, das ist jetzt sehr laienhaft von mir ausgedrückt, also die Neurobiologen sollen es bitte verzeihen, es wird jetzt keine professionelle Ausführung, aber das Gehirn lernt durch Kombination von Dingen, die es erlebt hat. Also wir können nur vergangene Erfahrungen heranziehen, um was Neues zu lernen. Das ist die eine Erfahrung und die andere Erfahrung wird kombiniert und daraus entsteht was Neues. Und dann machen wir eigentlich Versuch und Irrtum lernen. Und jetzt, damit ich hier Potenzial entfalten kann, je mehr Erfahrungen ich habe, das ist nämlich die vierte Säule, Erfahrungen sammeln, desto mehr kann ich kombinieren. Das heißt, die Leichtigkeit der Vielfalt in der dritten Säule liegt dort, wo ich einfach viele verschiedene Möglichkeiten biete, viele verschiedene Impulse, viele verschiedene Ideen, viel verschiedene kreative Zugänge, ausprobieren, experimentieren. Und die vierte Säule, Erfahrungen sammeln, das war eh schon drinnen, das heißt, je mehr Erfahrungen, desto weiser wird ein Mensch. Es gibt den Wissenden und es gibt den weisen Menschen. Mhm. Der weise Mensch weiß, weil er es erlebt und erfahren hat. Der weise ist, das ist nicht ein Kopfwissen. Mhm. Der wissende Mensch weiß im Kopf, der hat es einfach gehört oder wo gelesen. Ja? Und dann ist die letzte Säule, die ist jetzt spezifisch für unsere Arbeit, das kindbewusst agieren, dass wir immer im Zentrum das Kind haben. Natürlich gibt es viele Bedürfnisse von Eltern, von Behörden, von Gesetzen, die zu beachten sind, aber dass das Kind im Mittelpunkt des Ganzen bleibt und wir immer den Fokus aufs Kind richten und das, was das Kind jetzt einfach braucht, mitgestaltet wird vom Kind auch, sein die Erlaubnis mitzugestalten. Und das ist bei einem Einjährigen genauso, das einfach sagt, okay, mich interessiert das nicht, um 12 schlafen zu gehen, sondern ich bin um 9 müde und dann hätte ich gern bitte meinen Schlaf. Ja. Wie das 3- oder 4-Jährige, das sagt, es ist jetzt 10 Uhr und jetzt habe ich schon 2 Stunden dieses Kleid an, ich möchte mich jetzt umziehen gehen. Ja. Also was auch immer es dann ist, also dieses auch den Tag mitzugestalten, mitzubestimmen, Kinderparlament, soziale Dialoge bei den älteren Kindern, bei den Jüngeren einfach wirklich auch, dass sie wählen dürfen, wann ist ihre Esszeit, wann ist ihre Schlafzeit und nicht mit einem beginnenden Bildungs-, sozusagen eine Bildungseinrichtungserfahrung plötzlich alles nach einem Rhythmus gehen muss, der sicher nicht immer an jedes Kind angepasst ist, wenn die Zeiten fixiert sind.
Ja.
Genau. Also diese fünf Säulen, das heißt, die Lehler-Idee ist letztendlich das, wie wir versuchen zu leben. Mein ganzes Leben ist nach diesen fünf Säulen aufgebaut. Und genau, das ist auch die Idee, die wir gerne verankern möchten im Bildungsbereich, um eine neue Betrachtung auch der Bildung zu schaffen.
Und wo findest du jetzt das Personal dafür? Weil man sowieso mit Elementarpädagogen und Koginnen ist es ja sowieso schwer aktuell, weil so viel gebraucht werden. Aber wie findest du dann das passende Personal, das in deine Einrichtung passt?
Podcasts. Also natürlich.
Unbeauftragte Werbung.
Natürlich hatte. Ja, genau, richtig, ja. Natürlich ist es so, dass wir verschiedenste Wege gehen. Das eine ist einmal, dass wir uns präsentieren wollen, natürlich den Menschen gegenüber, durch Website, durch unsere sozialen Mediaauftritte, wo sie natürlich auch sehen, was wir machen. Dann haben wir auch eine gesamte Ausbildung. Das heißt, wir bilden weiter. Also ausbilden ist jetzt was anderes, die Grundausbildung zu machen, aber weiterbilden ist etwas, das letztendlich jede Fachkraft und auch jede TLI-Assistenz bei uns sowieso muss im Rahmen des ersten Dienstjahres, um einfach auch zu verstehen, wie wir arbeiten, weil es doch ein sehr spezifisches pädagogisches Konzept ist. Und wir machen natürlich ganz normal auch Stellenausschreibungen. Oft erzählt es sich einfach auch herum. Mhm. Menschen lesen die verschiedenen Postings, senden Initiativbewerbungen. Es ist eine Herausforderung, momentan Personal im Fachbereich zu bekommen. Unsere Herausforderung ist wirklich noch einmal eine Spur größer, weil wir Menschen brauchen, die bereit sind, das Vergangene ein bisschen loszulassen, an diesen vergangenen alten Strukturen nicht hängen zu bleiben und sich einzulassen auf die neuen. Was wir auch, wir sind bilingual. Wir nutzen auch ganz oft Menschen in unseren Einrichtungen, die bereits in einem anderen Land in reformativen Bildungseinrichtungen gearbeitet haben. Österreich ist ja mal wieder nicht die Nummer eins, wenn es darum geht an Innovation, muss man auch sagen. Interessanterweise kann man da sehr wohl in Länder wie Singapur, Indien und sonstiges, also die modernsten Dinge findet man dort, auch die nicht modernen Dinge, ja, aber die Privatschulen und Privateinrichtungen darf man nicht unterschätzen. Natürlich auch aus Schweden, aus Kanada, aus den verschiedensten, Australien hat ein sehr interessantes Konzept. Genau, das heißt, wir haben gerade im englischsprachigen Bereich sehr viele Bachelor und Master, die einfach auch in anderen Ländern schon Ausbildungen gemacht haben oder in privaten Einrichtungen gearbeitet haben. Dennoch ist es so, dass wir alle unsere Kollegen und Kolleginnen schulen. Und dann brauchst du natürlich auch im Bewerbungsgespräch, habe ich schon erzählt von meinem ersten, also meine sind sicher nicht viel angenehmer und nicht viel kürzer, weil es mir schon auch wichtig ist, herauszuhören, ob die Qualifikationen, die wir einfach auch brauchen, da sind. Und man darf nicht vergessen, auch für die Kollegen und Kolleginnen, die zu uns kommen, beginnt auch eine Reise, Dinge anders zu machen, neu zu machen. Und da dürfen natürlich genauso zweite Säule, ja, erkennen von Stärken, dürfen sie natürlich auch ihre Fehler machen oder Herausforderungen haben und die dann Schritt für Schritt überwinden.
Mhm. Wenn wir uns, sagen wir, in 3 oder 5 Jahren nochmal sehen würden, wohin möchtest du dann, dass sich das ganze Projekt, das ganze Unternehmen hinentwickelt hat?
Ich möchte, also da bin ich jetzt eh schon sehr aktiv dran, eine Zertifizierung einer Universität für den Diplomlehrgang erreicht haben. Das ist mal ganz, ganz wichtig, wobei wir sagen, heraus aus dem System und dann wieder rein ins System, gell? Aber es ist das, was wir machen, ist ja nichts, das nicht wissenschaftlich evaluiert werde. Ja. Es ist eigentlich wissenschaftlich aufgelegt genauso. Und ja, das heißt, das ist das eine. Ganz wichtig ist mir auch ich möchte einfach ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, weil Bewusstsein einfach in einer ganz anderen Ebene ist bei den Menschen, was Bildungseinrichtungen sind, gerade beim Kleinkind und wie das auch funktioniert, weil wir es halt oft nur von unseren eigenen Erfahrungen kennen. Optimalerweise gibt es dann schon die Volksschulen am Standort Burgersdorf und Wiener Neustadt. Das wäre natürlich mein absoluter Traum. Wie gesagt, das braucht viel Investoren und Investitionen. Mhm. Genau, und das ist das, was ich auf jeden Fall möchte. Ich blicke natürlich ein bisschen weiter, wissend, dass die Dinge nicht von heute auf morgen auch sichtbar werden. Ich freue mich schon, wenn die ersten TLI-Kinder mit 25 Jahren vor mir stehen. Und wir die wirklich zumindest bis Ende Volksschule begleitet haben, vielleicht auch weiter begleitet haben. Aber bis Ende Volksschule, die dann einfach auch aus diesem Potenzial ihren weiteren Bildungsweg gehen. Auf das freut mich schon sehr, mit denen einfach dann auch im Gespräch zu sein. Weil wir haben sehr, sehr stark dem demokratischen Aspekte, der First Principle Thinker, die Potenzialentfaltung und einfach auch, dass sich etwas trauen im Vordergrund stellen. Und das hoffe ich oder das würde ich dann sehen, einfach auch in den Menschen, wenn sie vor mir stehen in ihrem eigenen Lebensweg und ihrer Biografie.
Ja. Also das sind ja sehr ambitionierte Pläne und ich wünsche dir wirklich, dass du das so umsetzen kannst. Falls es jetzt jemanden gibt, der sagt, ja genau das wollte ich immer schon ändern im Bildungssystem, darf er sich an dich wenden?
Ja, natürlich, immer. Also wir brauchen ein ganzes Heer an Menschen, um es nicht sozusagen in anderen Worten auszudrücken, aber es braucht Unmengen an Menschen, die einfach auch in diese Richtung gehen. Ich sehe, dass schon sehr viele unterwegs sind. Ja, also es sind viele, viele wissen, dass es anders sein soll, muss. Ja, Wir brauchen nur jetzt auch österreichischen Bildungspolitikern zuhören. Auch da, dort ist die Botschaft angekommen.
Ja.
Die Frage ist immer halt, welchen Weg wählen wir und ob dieser Weg dann auch wirklich zielführend ist. Und da denke ich mir, da haben wir einfach viel zu lernen, alle als Gesellschaft. Und das beginnt natürlich beim Kleinkind und dem Bildungsweg, den wir Kindern sozusagen ab dem ersten Lebensjahr, zweiten oder dritten Lebensjahr, je nachdem, wenn Eltern entscheiden, ihr Kind auf diese Bildungseinrichtungen und Bildungssysteme auch sozusagen zu geben, was da dann einfach auch der Teilbereich ist, der unsere Aufgabe ist, und die müssen wir ganz neu denken. Also diese Bildungsaufgabe, ja, dass da eben nicht nur Lesen, Schreiben und Sonstiges rauskommt, ja, sondern dass da wirklich Menschen mit Standhaftigkeit, demokratischem Verständnis, mit Durchhaltekraft, Ausdauer, Resilienz ist das, glaube ich, das Inwort der letzten 10 Jahre geworden.
Ja.
Genau. Und genau, auch mit Handschlagqualität wieder. Ja, ist einfach auch zu wissen, dass wir etwas bauen können, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir vertrauen können, ehrlich miteinander umgehen. Ich glaube, das sind alles Qualitäten, die uns einfach im Leben, in der Gesellschaft weiterbringen können. Es gibt ja manche Pädagogiken, die auch als Friedenspädagogiken bezeichnet werden. Und meine tiefe Überzeugung ist, dass wir dann Frieden haben, wenn Menschen zufrieden sind. Ja, das heißt, es geht nicht darum, wie viel oder wie weniger Mensch hat, sondern die Frage ist nur, ob wir zufrieden sind. Und ich glaube, ich kann mich an keine Zeit meines Lebens erinnern, wo Menschen so unzufrieden waren. So viel Polarisierung, so viel Unzufriedenheit einfach auch. Und einfach auch mit dem, was man selber hat oder das, was gerade ist, nicht zufrieden sein. Und ich glaube, das braucht schon auch wirklich einen Wandel jetzt auf allen Ebenen und unter anderem auch im Bildungssystem.
Ja. Ja, und Bildungssystem ist ja auch einem Wertewandel unterliegt einem Wertewandel, wie wir es eh auch schon aus der Geschichte auch kennen, ja. Und so gesehen gibt's da ja Entwicklungspotenzial, würde ich sagen, nicht? Also da sieht man auch, dass sich was tut, ja. Okay, also wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, ja, dann hast du quasi dir aus deiner Ausbildung heraus und aus deinen beruflichen Erfahrungen heraus, wo man sagen muss, Management und Vorstand ist schon mal was Spezielles in dem Alter, ja, also das war schon mal herausragende Geschichte, das System sozusagen hergenommen und einfach aus dem, was funktioniert und aus dem, was nicht funktioniert, dein System gestrickt, deine Ausbildung, deine Kindergärten und Krippen, ne, Krippen fallen und hast quasi aus dem, was du an Kompetenzen gehabt hast, aus Erfahrungen gehabt hast und so weiter, ganz was Neues gemacht. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen und habe nie aufgehört, Angst zu haben, also ich habe nie Angst gehabt, Fehler zu machen. Ich habe immer weitergemacht, im was ausprobieren, wo ich nicht gewusst habe, ob es funktioniert. Und das ist sicher auch so ein Schlüsselerlebnis. Was dann noch ein großer Teilbereich ist, natürlich auch der Austausch mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und viele Gespräche, extrem viele Reisen, also die Kontinente einfach auch bereisen und zu schauen, immer, egal wo ich bin, in Bildungseinrichtungen gehen, wie machen es die? Also sehr, sehr viel. Ich war in Afrika, in Indien, in Europa, in Amerika, also immer in Bildungseinrichtungen von Kleinkindern bis Schule, um einfach auch zu schauen, was es ist. Und ich glaube, die größte Kunst, die wir alle lernen dürfen, ist das Querdenken. Dass wir auch aus Teilbereichen, die scheinbar nichts mit unserem Fachbereich zu tun haben, uns auch erlauben, quer zu denken und Kombinationen zu machen.
Also das auf jeden Fall, ich meine Querdenker, also eigentlich sind so alle großen Erfindungen und Entwicklungen quasi über Querdenker gekommen, oder? Die eine Idee mal anders gedacht haben, oder? Das braucht es irgendwo für Innovation, braucht es dieses Querdenken, ja. Ja, sehr, sehr schön, liebe Marion. Vielen Dank, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Werden deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes verlinken und wer immer sich bewerben will, kann das dann gerne über deine Kontaktdaten machen, oder? Genau. Und ja, danke, dass du uns gezeigt hast, wie man quasi sein aus dem Hamsterrad ausbrechen kann, indem man sein eigenes System macht. Ja? Und ich bedanke mich, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei unseren ZuhörerInnen da fürs Einschalten, fürs immer wieder Einschalten und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Baba!